Krypto.
Krass, läuft krass. Also so krass, dass ich mir mittlerweile denke, weg mit dem Scheiß. Ich kaufe mir jetzt den Lambo.
Du hast ETFs gekauft?
Mhm.
Das ist ja furchtbar.
Was hältst du eigentlich davon, Bitcoin zu shorten bei 100.000?
Ich will dieses Jahr aufs Tomorrowland gehen. Vielleicht kommst du
da. Oh, das ist geil. Aber viel Spaß, da Tickets zu kriegen. Ich will da ja schon seit Ewigkeiten. Nee, du hast ein Tomorrowland-Ticket.
Ich hab tatsächlich ein Tomorrowland-Ticket.
Ich find's nur Lambo gut, gell? Also sprich Volkswagen.
Ja, oder halt Mercedes als regionales Produkt wegen dem Klimawandel.
Genau.
Marktgeflüster.
Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 86 zum heutigen Ehrentag, dass wir wieder einen Podcast zusammen machen. Lieber Holger, habe ich mir meine Patagonia-Weste rausgesucht, denn in der letzten Folge gab es ja scheinbar nicht genug Patagonia vor Ort. Deswegen habe ich mich heute extra standesmäßig für dich gedresst, damit um deine Enttäuschung aus der letzten Woche auszugleichen. Und ja, ich würde den Podcast eigentlich ganz gerne starten, nachdem du sagst, hallo, freut mich auch mit dir einen Podcast zu machen.
Hallo, gut, freut mich auch mit dir einen Podcast zu
machen. Wollte ich gleich mit der Frage einsteigen und sagen, wie sieht's aus? Bist du jetzt in Private Equity investiert? Du warst mit Holger ja quasi im Rabbit Hole, mit Holger sage ich, mit Markus im Rabbit Hole. Ich fand die Folge ziemlich cool, aber wurdest du danach bequatscht von Gregor Gysi persönlich, endlich in Private Equity zu investieren?
Nee, Gregor Gysi hat uns ja vorher schon bequatscht, dass wir unbedingt ihn wählen müssen bei der nächsten Wahl. Weil, das habe ich, glaube ich, letzte Woche im Podcast nicht gesagt, Herr Gysi sagte,
er möchte die Kapitalertragsteuer abschaffen.
Genau, er macht uns einen Deal, er schafft die Kapitalertragsteuer ab, wird ersatzlos gestrichen und dafür, nein, er kriegt was. Wenn er wieder im Bundestag einzieht, kriegt er was ganz Tolles, nämlich nachdem Wolfgang Schäuble ja jetzt vor kurzem leider verstorben ist, wäre Gregor Gysi bei einem erneuten Einzug in den Bundestag der dienstälteste Abgeordnete.
Mhm.
Und damit, ursprünglich war es ja so, die Eröffnungsrede hat ja eigentlich der älteste Abgeordnete gehalten, aber das hatten sie ja damals geändert, damit es nicht an die AfD fällt. Und jetzt ist der dienstälteste, deswegen war es letztes Mal Schäuble, und diesmal wäre es dann Gregor Gysi. Dann dürfte er die Eröffnungsrede halten.
Und würde dort dann sich für Private Equity aussprechen.
Das weiß ich noch nicht ganz, aber das könnte man noch aushandeln, weil er will das nämlich unbedingt, denn die Eröffnungsrede ist anscheinend die einzige Rede im Deutschen Bundestag, die nicht zeitlich begrenzt ist.
Oh.
Und alle müssen ihm applaudieren danach und alle aufstehen, wenn er reinkommt. Dementsprechend
müssen ihm applaudieren. Gibt es da so ein Gesetz?
Und wenn du nicht applaudierst, dann? Das vermute ich nicht, aber ich glaube, es gehört sich wahrscheinlich und es würden wahrscheinlich auch. Die CDU sowieso, die wird ja ab nächstem Jahr spätestens mit der Linkspartei in der Koalition sitzen, aber es würde ihm dann wahrscheinlich auch jeder applaudieren. Und das fand ich ein cooles Argument, kein politisches im Sinne von, ich möchte was umsetzen, sondern ich finde es einfach geil, wenn die alle aufstehen müssen für mich. Das finde ich
das sympathisch. Das hat er gesagt, ja.
Ja, hat er gesagt, hat er wortwörtlich gesagt. Er hat nicht geil benutzt, aber er hat gesagt, er findet es cool, dass die dann alle für ihn aufstehen müssen.
Okay, verstehe. Und Dienstältest ist nicht Lebensjahr, sondern die meisten Jahre in diesem Parlament abgesessen.
Genau, früher war es Lebensjahr, aber das hatten sie dann geändert in die meisten Abgesessenen und das war dann eben Wolfgang Schäuble und anscheinend ist es wirklich so, dass es sonst niemanden gibt, der noch mehr Jahre hat als Herr Gysi.
Und die SED-Zeit zählt da nicht mit rein?
Die zählt da, glaube ich, nicht mit rein, genau. Wobei er eigentlich ja als Rechtsnachfolge dementsprechend, vielleicht wird ihm das auch noch mit angerechnet, I don't know. Aber er, glaube ich, war gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er, ich dachte, er hat es sogar erzählt, ich habe es vergessen, kann sein, dass er erzählt hat, dass er 1990 oder 89 erst zum ersten Mal überhaupt dort reingewählt wurde, dass er eigentlich gar kein Politiker war vorher.
Verstehe. Ja, Gedächtnislücken, ich merk's, deine Bilder 4 Uhr morgens von der Hotelbar sprechen Bände.
Ja, schade, der Markus war schuld. Markus war schuld. Der hat mit dem Alkohol angefangen.
Echt? Das ist immer so. Ist bei uns freitags im Büro ist es auch unerträglich. Um Punkt 16 Uhr steht Markus im Gang mit wer will ein Bier?
Ja,
kannst du natürlich nicht Nein sagen. Du willst ja keinen Spaß
bringen. Nee, weil du siehst ja auch seinen strahlenden, naiven Blick, wenn er dann sagt Bier.
Genau.
Weißt du, er kam eh zu spät an die Hotelbar noch und irgendeinen blöden Kommentar hat er zu Herr Gysi gemacht. Ich glaube, Herr Gysi hat ihn gefragt, wer sind Sie? Sie sind doch viel zu jung für Finanzen. Und ich bilde mir ein, Markus hat irgendwas gesagt, hat ihn begrüßt und sagt, und Sie sind wer nochmal? irgendwas hat ganz Komisches hat er zu Beginn gesagt. Ich komme nicht mal drauf, aber es war ziemlich absurd.
Okay, ja. Das passiert mir bei Politikern aber auch. Ich bin so komplett in diese eine Veranstaltung da von der CDU, wo du mich ja in den letzten Reihen eines LinkedIn-Posts entdeckt hast auf einem Foto. Da hat Markus mich ja auch hingeschleift und da kommst du da irgendwie so einen ganz schicken Raum von irgendeinem wichtigen Gebäude. Frag mich nicht, was und wie und wo. Ich bin einfach nur Markus hinterher gelatscht. Und dann haben sie mich auch erst da gar nicht reinlassen wollen, weil irgendein Problem mit meiner Anmeldung. Und dann sind die auf einmal alle nervös geworden. Scheiße, der Thomas kommt da nicht rein, bla bla bla. Und dann ging es irgendwie doch. Und dann haben sie sich, gab es so eine Vorstellungsrunde und glaub mir, ich habe niemanden dort gekannt. Und das waren alles wirklich Bundestagsabgeordnete. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich bin so ein schlechter Bürger. Aber ist nicht schlimm, ich kenne sie jetzt und das ist das, was entscheidend ist, ja, aus deinen Fehlern lernen.
Und du hast sie ja auch nicht gewählt, dementsprechend. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich könnte sie auch gar nicht wählen, weil die sind ja in dort.
Ja, genau, das war jetzt auch mein Grund. Ich wollte jetzt nicht damit implizieren, dass du niemals CDU wählen würdest. Das war eher so, das wären ja nicht deine Direktkandidaten gewesen sein.
Ich glaube, mein Wahlzettel war ungültig, weil ich habe Emmanuel Macron draufgeschrieben, weil der hat mir gefehlt.
Ja, über den sprechen wir auch gleich noch.
Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Okay, genau, Macron, erstes Land weltweit, glaube ich, der die Abtreibung ins Grundgesetz übernommen hat.
Aber das ist so
am Weltfrauentag heute. Ja. Wir nehmen heute am Weltfrauentag diese Podcast-Folge auf. Und da möchte ich doch mal sagen, da hat unser lieber Herr Macron, also in dem Fall mein lieber Herr Macron, was Schönes gemacht, finde ich. Also meine Frau hat es gefeiert. Die ist ja in diesem Bereich tätig. Also
ja, ich ist es wirklich so? Es ist das erste Land der Welt, das es gemacht hat. Und
es war ihre, also ich habe jetzt keine Prove Your Sources, meine Frau gefragt, aber sie meinte ja. Sonst bitte ich Sie, das nächste Woche im Podcast zu korrigieren, in einwandfreiem Deutsch.
Was steht da jetzt drin? Also einfach nur, dass man es machen
darf? Ja, das ist Recht auf Abtreibung im Grundgesetz verankert ist. Okay, das heißt, du kannst jetzt nicht einfach neue Parteien à la Le Pen kommen an die Macht und sagen so, yo, jetzt darf nicht mehr abgetrieben werden. Genau, also es ist wirklich im Grundgesetz drin.
Das ist ja, das ist ja diese große Diskussion in den USA gewesen. Da steht es ja wortwörtlich nicht drin und dann hat ja irgendwann mal dieser wichtige Gerichtsentscheid Roe v. Wade, glaube ich, ich habe es nicht richtig ausgesprochen, das Verfassungsgericht entschieden, es steht zwar nicht drin, aber man kann das irgendwie daraus begründen und das hat eben das Verfassungsgericht ja letztes Jahr dann zurückgenommen und so müsste es jetzt quasi dort auch jeder die Politik wieder reinschreiben lassen, aber Herr Biden hat sich, glaube ich, bisher selbst nicht getraut, in seiner eigenen Partei das überhaupt mehrheitsfähig zu sehen.
Ja, gut, bei den Demokraten ja noch schwieriger, glaube ich. Oder?
Nee, ich hätte
eigentlich. Achso, nee, das einzuschreiben. Ja, okay.
Ja, also selbst da ist es nicht mehrheitsfähig. Weil, naja. Aber gut, ich kenne mich mit
diesem Thema nicht aus. Ja, ich glaube, es hat in Frankreich auch viele, viele Jahre gedauert. Also sowieso Verfassungsänderungen ja nicht so easy. Alright. Ansonsten, lieber Luxemburg, hast du ein Einreiseverbot oder alles gut, dass du wieder vorbeikommst, dass du wieder dein Geld besuchen?
Ich erstmal finde ich es gut, dass wir jetzt wieder über Finanzen sprechen, weil bei allen anderen Themen bin ich immer so wabbelig, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Hier Finanzen, ja, Luxemburg, super, mein Geld habe ich besucht, es fühlt sich dort wohl, es möchte gern dort weiterbleiben, es möchte gern auch noch mehr Geld dort sehen. Dementsprechend, das überlege ich mal noch und ich darf hoffentlich wieder einreisen, ja.
Okay, ja. Wie war so das Publikum? Ich dachte mir ja schon, Markus hat mir das so ein bisschen bestätigt und meinte so, das Publikum war so ansatzweise ein bisschen cringe von seinem Gefühl her, so oder die fanden das cringe, was ihr da veranstaltet. Ich habe die Folge gehört, ich fand sie ehrlich gesagt qualitativ sehr hochwertig, inklusive einem Arbitrage-Trade-Vorschlag. Und und eine gewisse Lisa O, oder nennen wir sie L.Osada.
Ja, ist besser, weil es zu offensichtlich, ja.
Sonst ist es zu offensichtlich, meinte auch, dass es ein guter Erfolg gewesen wäre.
Ja, also direkt nach
und ein gemeinsamer Bekannter, der im Podcast nicht genannt werden möchte, weil er auch nicht dein Ersatz sein möchte.
Genau, der hat, also nach der Aufnahme hat Markus mich direkt angeschaut und hat gesagt, cringe. Und dann bin ich da ins Publikum rein zu diesen beiden Personen, die du gerade angefragt hast und habe gesagt, das war jetzt echt scheiße, oder? Und dann sagte der eine Mensch zu mir, nö, es war so wie immer. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein Lob oder eine Beleidigung war. Aber ich glaube, dass natürlich bei diesen ganzen seriösen Vorträgen, die hatten, das sicherlich ein bisschen ungewohnt war, plötzlich zwei so Clowns vorne auf der Bühne zu sehen. Und dann schimpft halt der eine noch, weil anscheinend wurde im Vortrag zuvor noch gesagt, Private Equity ist toll, weil höhere Renditen als im Public Markt und unkorreliert zum Public Markt. Dann habe halt ich im Podcast gesagt, ja, es ist halt nicht unkorreliert, sondern die tun halt nur so und die Renditen sind auch nicht höher. Das kommt natürlich nicht so gut an, wenn du den Scheiß
also explizit willst. Hast du es nicht gesagt. Wir hätten es ja, ich bin ja leider ausgefallen, denn mein Hauptrechenzentrum, was die Thomas KI generiert, hatte leider einen Bug. Deswegen konnte ich leider selbst nicht nach Luxemburg einreisen. Meine Hologrammfunktion hat nicht funktioniert. Und sonst hätte ich mich natürlich gerne mit dir vor Ort live gestritten. Private Equity versus Hedgefonds. Ich habe Markus sogar vorab gebrieft. Wir haben ein ganz kleines bisschen auf Discord hin und her geschrieben. Ich habe ihm ein paar Argumente gegeben, wo er dich grillen kann. aber dann meinte er, ja, vielleicht doch nicht ganz. Vielleicht holen wir das irgendwann mal nach.
Wir sollten uns nochmal eine Private Equity Konferenz einladen, dann können wir es ja nochmal nachholen. So
machen wir so.
Wenn die Leute
sich besonnen. Ja, also insgesamt gibt es so einen Daumen hoch für eine Live-Veranstaltung, weil dann sind wir ja quasi ready. Im April gibt es ja eine weitere.
Ist es im April?
Ja,
im April. Auf dem Klo bei der Invest.
Auf der Invest. Genau, super teure Eintrittstickets, aber sehr wahrscheinlich kriegt ihr bei jedem Influencer wieder kostenlose Tickets, so wie das immer ist. Gibt es schon einen Code für uns? Wir müssen mal fragen.
Hier. Ja,
weil ich habe die. Richie, der den Podcast nie hört, der soll uns jetzt endlich mal einen Zugang, einen Marktgeflüster-Code geben.
Also ich habe deinen Finanzfluss-Code.
Wir haben einen Finanzfluss-Code?
Ja, hast du deine E-Mail vor 4 Wochen nicht gelesen?
Nee. Also, Leute, wenn ihr wollt, glaube ich echt nicht gelesen. In diesem Sinne dann, sehr wahrscheinlich könnt ihr auf die Website der Invest gehen, euch dort Tickets für Oma besorgen, wenn ihr den Code Finanzfluss eingibt.
Genau, aber Finanzfluss 24, glaube ich, müsste es sein. Bei mir war es Goldgraf 24. Aber Vorsicht, es kann sein 24x. Es ist nämlich jetzt so, die kosten Geld und die tun diesmal nicht mehr, jetzt habe ich tun gesagt, meine Frau reicht die Scheidung ein, sie machen die Karten diesmal nicht mehr unlimitiert kostenlos. Du hast nur noch 200.
What? Das ist aber nicht viel, 200.
Ja, ist nicht viel.
Willst du gerade FOMO erzeugen?
Ich habe meine 200 schon rausgehauen. Ich habe das Ding gepostet und Richie hat mir 2 Tage später geschrieben, deine Karten sind weg.
Ach, damn, okay.
Weil du brauchst doch für jeden Tag eine. Du brauchst für Freitag eine, brauchst für Samstag eine. Das heißt, pro Person schon mal 2 Karten.
Das ist ja frech, Also erstens stellen sie uns in die Besenkammer ab, zweitens unterbezahlen sie uns so, dass ich fast Hartz IV beantragen musste. Und drittens darf jetzt unsere Community nicht mehr mitkommen. Vielleicht machen wir ein Gegen-Event. Einfach vor der Invest-Halle machen wir einen Live-Podcast. Weißt du, mit so einem Megafon. Mit einem Megafon oder mit so einer Love-Parade-Truck, weißt du? Mit so tanzenden, halbnackten Menschen drauf. Und wir sitzen dann vorne so auf dem Stuhl. Markus, genau. beide in Boxershorts und machen Live-Podcast. Das fände ich eigentlich eine gute Alternative. So, machen wir eine Gegenparty.
Genau, im Assi-Toni-Style dann auch noch. So oberkörperfrei und dann mit so einem Bier in der Hand und dann die ganze Zeit ins Megafon was reingrüllen.
Ja. Nächstes Mal, Love Parade gibt's ja nicht mehr, aber es gibt Rave the Planet.
Gibt's keine Love Parade mehr?
Gibt's schon lange nicht mehr. Seit dem Unglück 2006 oder
was? Von dem weiß ich, aber ich wusste nicht, dass sie es abgeschafft haben danach.
Die wurden ja auch verklagt und ich glaube, der Organisator musste dafür sogar eine Zeit lang einen Knast. Also,
okay.
Ich meine, da sind ja Leute gestorben.
Ich kenne jemanden, der bei den First Respondern damit dabei war. Also, ja.
Was ist aber, First Responder?
Ja, diese, wie heißt
das? Ersthilfe.
So Notarzt und so.
Ach so, okay. Verstehe. Ja. Und aber es gibt so andere Raves. Und da lade ich dich jedenfalls mal mit ein, hier nach
Berlin. Gehen wir mal auf den Rave ins Bergheim.
Ja, wenn du Bock hast. Ne, Bergheim war ich noch nie. Ich habe einmal Schlange gestanden und dann nie wieder. Und da bin ich nicht reingekommen. Ich akzeptiere das nicht. Ich finde es scheiße, 2 Stunden lang vor einem Club-Tür zu stehen, um dann gegebenenfalls nicht reinzukommen. Da mache ich es doch lieber, wie es in Frankfurt üblich ist, einfach je arroganter du am Türsteher vorbeispazierst und
schmeißt ihm noch die 200 Euro ins Gesicht rein.
Genau. Ja,
man kennt's.
Desto wahrscheinlicher ist, dass du reinkommst. Das ist dann doch für dich praktischer, ja.
Ich gehe aber
außerdem gibt es andere Techno-Clubs in Berlin, wo man nicht stundenlang Schlange steht.
Vielleicht kann ich dich für was anderes von Techno überzeugen. Ich will dieses Jahr aufs Tomorrowland gehen. Vielleicht kommst du
da. Oh, das ist geil, aber viel Spaß, da Tickets zu kriegen. Ich will da ja schon seit Ewigkeiten. Nee, du hast ein Tomorrowland-Ticket.
Ich hab tatsächlich ein Tomorrowland-Ticket.
Auf
meinen Namen schon. Ja, da kommen noch ein paar andere Leute mit, aber ich habe eins auf meinen Namen quasi schon ausgestellt.
Und wie hast du das gemacht?
Das hat jemand anders sich. Du musst dich halt. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Du kannst es auf der einen Seite, wenn du es irgendwie über deine Firma bekommen kannst. Dann gibt's noch
man
so andere.
Man kann als Firma Tomorrowland-Tickets. Du öffnest schon. Mir gerade. Das ist mein Jugendtraum. Damals habe ich immer so, keine Ahnung, wenn wir mit Freunden zusammen abgehangen haben, haben wir im Hintergrund immer diese Tomorrowland-Recaps oder Videos laufen lassen.
Ja, die habe ich die ganze Zeit laufen beim Arbeiten. Die ganze Zeit. Geil. Finde ich geil.
Und wann ist das? Also du gehst dann wirklich hin?
Ja, ich gehe da wirklich, also keine Ahnung, ob ich dann wirklich da hingehe, aber ich habe zumindest ein Ticket und ich würde gerne da hingehen. Also vielleicht kommt ja noch irgendwie der Dritte Weltkrieg vorher, sprechen wir ja gleich noch. Aber
also gesagt, wenn, du, das, also noch wenn du mir eins organisieren kannst, komme ich mit. Dann machen wir Live-Podcast auf dem Tomorrowland.
Ich kann.
Gebe ich dir die Hand drauf.
Das wäre geil. ich kann noch mal rumfragen, aber es könnte sein, dass wir das tatsächlich hätten vorher besprechen müssen. Ich wundert, dass du das geil findest. Ich dachte eher, dass du ein bisschen so anderen Musikstil bevorzugst.
Nämlich? Ja, stimmt, weiß manchmal, so, dass du französischen Rap, wenn,
ja,
wenn
genau,
du so mal wieder eine Viertelstunde zu spät in den Call kommst und ich dann einfach im Hintergrund Musik laufen lasse und gerade noch, keine Ahnung, mir was zu essen hole. Ja, ich bin sehr versatil.
Bevor gut. Uns die Leute beschimpfen.
Ja, sorry, wir haben schon eine Viertelstunde rein. Tut mir leid, wir haben so lange nicht gesprochen. Es fehlt mir der
Austausch. Das stimmt, mir auch. Ich würde gerne vorher noch eine Sache wissen. Thomas, bist du eigentlich feige?
Ja, warum?
Schon,
weil ich nicht all in Krypto bin?
Ja, oder generell, weil dein Präsident hat ja gesagt, dass alle anderen feige sind.
Alle anderen?
Ja, ich fand die Aussage einfach lustig. Also dein Präsident, man darf das ja sagen, du bist ja Franzose, oder?
Ja, ja.
Schon, genau. Also dein Präsident hat doch irgendwie gesagt, er wird gern Bodentruppen in die Ukraine schicken. Und die Taktik war ja, glaube ich, dass man so strategische Ambiguität, wie man das Wort auf Deutsch sagt, vermittelt. Mhm. Also wir sagen dem anderen nicht so ganz, was wir machen, wir schließen nichts aus. Und daraufhin hat ja mein Bundeskanzler hat dann gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Und dann hat dein Präsident gesagt, die sollen mal alle nicht so feige sein. Und ich fand es irgendwie cool, wenn ich, da sitzt er irgendwie 100 Kilometer in seinem Bunker unter Paris und sagt, alle anderen sind feige. Deswegen wollte ich einfach wissen, ob du feige bist.
Tja, ich habe dieses Kapitel tatsächlich nicht genug verfolgt. Ich habe es mitgekriegt mit dem Bodentruppeneinsatz potenziell, aber ja. Es gab ja auch schon, es gibt irgendwie Videos online von ziemlich vielen Soldaten oder von einigen Soldaten der französischen Fremdenlegion, die quasi desertiert haben und alleine in sich der Ukraine angeschlossen haben, kurz nach Kriegsbeginn. Da gab's scheinbar so eine Welle. Und daraufhin haben sie in Frankreich, glaube ich, kurzfristig irgendwie die Gesetzeslage geändert, dass es tatsächlich illegal ist. Also ich glaube, in Deutschland ist Söldnertum sowieso illegal. Also wenn du Soldat bist und irgendwo anders kämpfen gehst, ist das schon illegal. Ich glaube, in Frankreich war das irgendwie so eine Grauzone. Aber nagel mich da nicht so drauf fest.
Okay, cool, das ist wieder was Wie Neues. Ich wollte es eigentlich bloß nutzen, um überzuleiten auf, dass ich nicht feige bin, weil ich habe immer noch eine 400 Dogecoin Short-Position.
Ja, mir gegenüber. Das dachte ich mir auch. Ich gucke mir immer panisch Dogecoin an. Eigentlich hätten wir bei dem Deal noch Verzugszinsen berücksichtigen sollen, oder?
Aber eigentlich, ja gut, stimmt, du willst darüber Wert verfügen, aber du hast ja weiterhin das Exposure. Aber trotzdem, du hast recht, wir sollten langsam mal die Wette settlen.
Also müsste, sollte, hätte, wäre, ja, wenn.
Müsste, sollte, hätten. Aber wie läuft dein Krypto-Portfolio? Jetzt erstmal hier Finanzen machen.
Krypto. Krass, läuft krass. Also so krass, dass ich mir mittlerweile denke, weg mit dem Scheiß. Ich kaufe mir jetzt den Lambo. Was soll's? Nein, Scherz beiseite. Aber nee, läuft, also was ist mit deinem Krypto-Portfolio? Es geht ja wirklich krass ab. Ich habe mal geguckt, ich glaube, seit Januar verdoppelt oder so.
Ja, ich schaue nicht auf Year-to-Date, aber more or less wahrscheinlich ungefähr dürfte das der Fall sein.
Ja. Und dank wem? Und da wird viel zu wenig Liebe für ausgesprochen, dank den Bitcoin-ETF.
Also ich dachte,
selbst die Bitcoin-Community liegt gerade der ETF-Industrie zu Füßen und küsst sie und salbt sie als Dank dafür, dass jetzt die normale Finanzindustrie quasi zum Steigbügelhalter von Krypto wird, ja.
Ja, das ist ja so. Also die Boomer aus der Finanzindustrie, die kaufen jetzt Krypto hoch. Warte mal, ich habe da eine Statistik, die wollte ich dazu rufen. Hier, pass auf. Und zwar hat Average Daily Return of Bitcoin ETF since Approval Weekday versus Weekend. The Average Daily Weekday Return unter der Woche 80 Basispunkte, Weekend 5 Basispunkte.
Ah ja, okay.
Also du siehst eigentlich wirklich jetzt schön, wie die ganzen Returns im Wesentlichen, ich meine, es ist kein Beweis, aber es ist eine starke Indikation, dass, wie du sagst, es kommt halt von den ETFs jetzt. Die ETFs-Inflows schieben das Ding nach oben.
Habe ich nicht verstanden. Warum es am Wochenende geht, also am Wochenende.
Du kannst kein ETF kaufen.
Ja, schon klar. Aber Was hat es mit der, muss noch einen Schritt zurückgehen, mir das zu erklären, sorry. Okay,
Entschuldigung. Du kannst ja Bitcoin theoretisch auch am Wochenende kaufen. Bitcoin hat ja kein Sogar Closing. Praktisch. Bitcoin handelt ja immer. Ja. Praktisch genauso. Ja. Und seit einiger Zeit, seitdem es die ETFs gibt, ist es jetzt eben so, dass der gesamte Anstieg von Bitcoin nicht auch nur zu den geringsten Miniteilern am Wochenende stattfindet, sondern das meiste unter der Woche.
Dementsprechend. Okay, dann habe ich die Zahlen gerade verwechselt. Ich dachte, am Wochenende wären 5% unter der Woche 0,8.
Achso, nee, 5 Basispunkte am Wochenende, 80 Basispunkte an einem Wochentag. Ach,
Basispunkte, okay. Wow. Ich war weit weg vom Schuss. Okay, jetzt verstehe ich es. Also der größte Teil des Preisanstiegs ist unter der Woche, weil die ganzen Bitcoin-Dingsbums. Ja, scheinbar sind auch die Wallet-Adressen bekannt von den ETFs oder teilweise, wo man dann halt sieht, wie der Inflow stattfindet und so weiter. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ich habe ja noch nie Bitcoin verkauft, noch gar nicht, zu keiner Gelegenheit. Und ich bin am Überlegen, ob ich meinen Einsatz raushole. Dann habe ich quasi Free Money, weißt du, System gehackt und so weiter. Ich nehme meinen Einsatz, meinen Fiat-Einsatz wieder raus und dann die anderen 8.000 Bitcoin behalte ich dann.
Ich glaube, die Rechnung funktioniert irgendwie nicht so, weil du hast ja nicht mehr Bitcoin.
Ja, yeah, aber...
Achso, okay, ja, ich meine, ich bin schon wieder richtig dumm einfach nur gewesen.
16.000.
Ja, ich keine Ahnung. Ich habe es verstanden. Du hast ja.
Ich rechne nur an Bitcoin. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber dieses Fiat-Geld, dieses Papiergeld, da vertraue ich nicht mehr drauf.
Nee, sollst auch nicht drauf vertrauen. Habe ich so ein YouTube-Coaching gesehen, da hat die Person gesagt, dass das alles den Bach runtergeht. Nee, aber die große Frage ist tatsächlich, da habe ich mit Markus ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wann fängt man an zu verkaufen? Und ich habe mir immer gesagt, ab 100.000. Also Bitcoin 100.000.
Das ist ein guter Punkt und ich glaube sehr, sehr viel, mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, bei 100.000 ein Stop-Win sozusagen zu setzen, oder wie man das nennt.
Stop-Win hört sich gut an.
Und, aber mein Ding ist, ich glaube, das wird so sein, erinnerst du dich noch an diese Übernahmeschlacht von Porsche, die Volkswagen übernehmen wollten? Mhm. Da war irgendwie so dieses magische Ziel, nee, oder noch besser, noch more recent, das war doch GameStop, da sollte doch der Kurs auf 420,69 hochgeprügelt werden. Und kurz vorher hat er sich aufs Maul gepackt. Also der ist hoch und hoch und hoch. Ich glaube, irgendwas knapp die 400er-Grenze hat er geknackt oder so. Warte mal, ich muss es gleich mal googeln. GME. Und da denke ich mir, du musst ja eigentlich deinen Stop darunter positionieren. Weil wenn alle bei 100.000 verkaufen wollen, dann wird es ja ein paar Leute geben, die auch darunter verkaufen. Das heißt, du musst dich eigentlich unter denen positionieren. Das heißt, eigentlich wird er die 100.000 nie hitten, wenn wirklich alle zu 100.000 verkaufen wollen.
Aber ich glaube halt, dass das nicht so der Fall ist. Ich glaube, dass es sicherlich Leute gibt, die dann anfangen zu verkaufen. Ich glaube aber, dass das Ding weiter steigt.
Aber zumindest ein temporary Dip, oder? Nee?
Ja, ich meine, der war ja beim All-Time-High auch. Wann waren das? Diese Woche oder letzte Woche, wo Bitcoin das alte All-Time-High rausgenommen hat und dann instantan 15% gefallen ist.
Ja, genau. Mhm.
Also, ja, dann sowas wirst du sicherlich dann vielleicht auch haben, aber bei mir geht's ja nicht darum, dass ich bei 100.000 direkt aussteige. Mein Problem ist halt, meine Kryptoposition, die wird halt immer größer. Die wird halt auch größer.
Prozentual von der Gewichtung.
Absolut gesehen wird sie Gott sei Dank auch größer, aber von der Gewichtung wird sie auch größer, weil meine anderen Assets halt leider nicht year-to-date mit 100% gestiegen sind. Ich weiß, ja. Mindset-Probleme und so, aber dementsprechend muss ich eh irgendwann cutten und ich habe das halt einfach Richie. So.
Der sagt, Rebalancing ist nur für mich Aktien und ETFs. Krypto rebalance ich nicht.
So habe ich es bisher auch gemacht. Ich habe zähle ich nicht zu den Assets. Ich habe es auch, hab mich auch nicht interessiert, wie viel ich da verloren habe. Einfach komplett ignoriert. Aber es gibt zum Punkt, wo ich meiner Meinung nach zumindest wo die Position so groß wird, dass wenn sie auf Null geht, dann zumindest ein bisschen ärgerlich wäre.
Wäre scheiße. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Bisher wäre es mir völlig egal, wo ich gedacht hätte, so, pff, ja gut, wenn weg ist, ist weg. Aber mittlerweile wird das wirklich so eine Größe, wo ich sage, naja, so ein mittleres Bruttoinlandsprodukt.
Ja, genau. Ja, also ab dreistelliger Millionenbetrag, dann bist halt auch du ein bisschen nervös langsam.
Ja, genau.
Das hat dann schon 5% von deinem Vermögen, also
schwierig. Ja, genau. Ich wollte mal ganz kurz so in den Meme-Pool reingucken, weil meine Kohle, also meine Bitcoin, genau das, was ich mir gerade gedacht habe. Also es ist gerade richtig viel los auf der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, eine Transaktion ist fucking teuer. Also jetzt mal nur zum Vergleich, du zahlst ja irgendwie in Satoshis pro VB, also V-Bit oder sowas ist es, glaube ich. Und in der Regel, also wenn nichts los war auf der Blockchain, hast du irgendwie so 2-3 bezahlt oder so, Satz pro V-Bit. Und mittlerweile bist du bei 23. Also müsstest mindestens im Schnitt 23 bezahlen, um in den nächsten Block reinzukommen. Es gibt welche, die zahlen viel, viel mehr. Das heißt, Bitcoin-Transaktionen sind krass teuer momentan. Das heißt, da ich meine Bitcoin sowieso auf dem Ledger liegen habe, bitte korrigier mich, die liegen nicht auf dem Ledger, die sind auf der Blockchain, auf dem Ledger hast du nur den Key, danke. Da ich die auf dem Ledger liegen habe, müsste ich die erstmal auf eine Börse transferieren und das würde mich allein schon Geld kosten.
Wie siehst du das? Ja, ich habe sie, wie gesagt, auf der Börse liegen, das ist ja das Nächste.
Not your ja, 20 Euro kostet die Transaktion. Gesamtgebühren, Bitcoin.
Ja, stimmt, okay. Und bei deinen, wie viel ist deine gesamte Bitcoin-Position wert? 50 Euro? Da macht es halt schon was aus,
Prozent. Ja, genau, genau. Recht. Das ist gleich mal die Hälfte weg, ja. Wolltest du mir gerade sagen, aus dem Weg geringt, Verdiener?
Genau, nicht Spaß. Ja, mein, das machst du aber trotzdem richtig natürlich offensichtlich.
Warum? Mache ich es richtig?
Ja, das auf dem Ledger liegen zu haben. Ich habe das halt bei der Börse liegen. Das ist halt eigentlich dumm. Das ist ein weiterer Grund, warum ich eigentlich irgendwann mal cutten will.
Ja, du kommst schneller aus der Kohle, du kommst halt schneller raus. Also du kannst schneller das Asset sozusagen verlassen, wenn du es auf der Börse liegen hast. Aber
das ist
mit meinem Ledger, das war nämlich so ein Ding. Ich hatte mein Handy gewechselt und dann musste ich die komplette App neu installieren und dann wollte der Ledger, wollte auch noch ein Update fahren und das Update geht nur über Desktop. Da musste ich mir noch eine Software downloaden für den Desktop. Also zwischendurch kamen schon ein bisschen Schweißperlen auf. Es war ein mega Aufwand, diesen Ledger wieder up-to-date zu kriegen, ja, weil der hat halt, keine Ahnung, seit dem letzten Hype, also 2021, hat er einfach in der Schublade rumgelegen und vergammelt. Und der wird auch jetzt weiter vergammeln, wenn ich nicht mein Handy gewechselt hätte.
Solange irgendwie niemand den da rausnimmt und wegschmeißt und du dann auf der Müllhalde nach
Kippen ich habe ja immer noch meine 24-Wörter-Passphrase, die ich auf zwei separate Stücke Papier gepackt hat, genau, laminiert und an zwei unterschiedlichen Orten aufbewahre.
Ja, ein Hoch geht auf die Winklevoss-Twins.
Einmal in der Schublade des Küchentischs und einmal in der Waschküche. Spaß.
Barerstraße 32 war deine Adresse, oder?
Genau. 4A. Dritte Wohnungstür,
dritte Etage.
Viertes OG, genau. Oder einfach über den Heli-Landeplatz reinkommen, ja, geht auch.
Mein Mittler geht raus an die arme Sau, die da wirklich wohnt.
Das ist ja tatsächlich los. Hallo, ist hier Thomas Kehl. Nee. Ja, Winklevoss, an dieser Stelle auch nochmal. Winklevoss, sehr geile Story, was die gemacht haben, um ihre Bitcoin zu sichern. Aber gut, ich meine, wenn du ein paar Millionen da reinballerst, dann würde ich mir auch einen größeren Aufwand machen.
Dann ist es sicherlich gerechtfertigt. Darf ich dich kurz hijacken?
Ja, los. Arbeitsmarkt.
Arbeitsmarktdaten, Thomas. 200.000 Jobs sind erwartet worden. 275.000 waren es.
Also mehr Jobs, schlechter für, also mehr Jobs ist schlecht für Zentralbank, weil die sagt, yo, Arbeitsmarkt läuft heiß, also müssen wir die Zinsen erstmal nicht sinken.
Genau. Das Gute ist aber, die
Markt findet es scheiße.
Im Januar wurden angeblich 353.000 neue Jobs geschaffen. Das haben sie runterkorrigiert auf 229.000. Also die, das ist witzig, das siehst du seit Monaten, dass immer die Zahl mega stark ist. Und im Folgemonat wird sie dann runtergenommen.
Ja. Sorgt für Trust.
Sorgt für sehr viel Trust. Diese Zahlen sind ja sowieso.
Also ich muss wirklich sagen, ich war großer Fan der Arbeitsmarktdaten. Ganz, ganz, ganz großer Fan. Aber mittlerweile, aufgrund dieser Dynamiken, die du mir jetzt erzählst, interessieren sie mich gar nicht mehr.
Ja, es ist ja auch so, dass der offizielle Arbeitsmarktbericht, es gibt noch einen zweiten, wo man nicht die Unternehmen, sondern die Haushalte fragt. Und da hast du ja ein Gap von, glaube ich, über 2 Millionen Jobs, die viel weniger sind, wenn du die also wenn du Unternehmen fragst, sind 2 Millionen Jobs mehr geschaffen worden, als wenn du die Haushalte fragst. Lohnzuwächse wurden bei 0,2% Monat zu Monat erwartet, sind bei 0,1 reingekommen. Ist eine gute Nachricht. Arbeitslosigkeit wurde bei 3,7 erwartet, ist bei 3,9 reingekommen, ist auch eine gute Nachricht. Also alles in allem ist eigentlich für den Markt ein Verhalten positiver Arbeitsmarktbericht.
Kannst du da Moon gehen?
Ich habe übrigens heute ETFs gekauft. Du hast ETFs gekauft? Mhm. Also, sorry, aber das ist ja furchtbar. Du hast am Marktlow damals, Anfang 23, fast am Low, alle ETFs verkauft und jetzt am High steigst du wieder ein.
An dieser Stelle eine Korrektur. Ich habe nicht alle ETFs verkauft und zweitens, ich habe tatsächlich wieder ein bisschen was gekauft. Ja, Hintergrund war ja, ich habe mir eine Immobilie gekauft, Anfang 23, das Eigenheim. Zum Glück nicht in der Pampa, denn ich habe ja die richtigen Coachings besucht, aber der größte Fehler eines deutschen Bürgers, das Eigenheim.
Der Mittelschicht, aber du bist ja in der Mittelschicht.
Der Mittelschicht, genau. Ja, doch, ich bin ungefähr so Mittelschicht wie Friedrich Merz.
Er hat ja mal definiert, was Mittelschicht ist, stimmt.
Ich seh mich da schon relativ nah an Friedrich Merz dran. Mir fehlt nur der Privatflieger. Und die Einladung zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt. Das hat mich ein bisschen persönlich getroffen, dass ich da nicht mit dabei sein durfte. Frank Thelen aber schon. Aber okay, das schwamm drüber. Ja, keine alten Kamellen. Na, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach, du bringst mich heute völlig aus dem Konzept.
Eigenheim, ETFs gekauft.
Genau. Und jetzt wieder ETFs gekauft. Aber wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Das ist jetzt nichts Spekulatives.
Spekulatives, doch, das Spekulatives. Wie läuft es bei dir ab, wenn du ETFs kaufst? Zündest du vorher ein paar Kerzen an oder wie läuft es? Machst du
ja,
am Handy?
Ich ziehe meine Yoga-Pants an und setze mich auf die Matte, mache erstmal ein paar Übungen, meditiere dann kurz. Und tatsächlich habe ich es diesmal über Desktop gemacht. Weil ich muss den Rebalancing-Rechner benutzen. Wir haben ja unseren Rebalancing-Rechner, den wir überwiegend für meine persönlichen Komfort programmiert haben. Und da gebe ich ein, wie viel MSCI World ich habe, wie viel Emerging Markets ich habe, wie viel Cash ich habe.
Der kann auch nur die drei Assets lassen.
Genau. Da drücke ich auf den Button. Ich muss gar nicht sagen, was die Zielallokation ist, denn 0, 70, 30 ist schon voreingestellt. Mhm. Und dann sagt er mir, was ich für wie viel kaufen soll und fertig. Und so ging das. Und heute ist in Berlin ja Weltfrauentag. Also es ist insgesamt Weltfrauentag, aber in Berlin ist es ein Feiertag. Das heißt, heute ist Ruhe. Also größtenteils. Also heute arbeiten bei uns nur diejenigen, die nicht in Berlin sind. Und aber der große Vorteil ist, die Börse hat auf. Das sind so meine Lieblingstage. Also Tage, an denen die Börse offen hat, aber bei dir privat Feiertag ist, da kann man sich mal um solche Sachen kümmern, die man schon seit Monaten vor sich herschiebt, wie zum Beispiel ETFs kaufen.
Als ich in der Bank war, fand ich die Tage immer sehr schwierig, weil du musstest natürlich arbeiten, wenngleich es auch sehr ruhig war. Okay, das heißt, du hast jetzt, weil wahrscheinlich dein DM besser performt hat als der EM, hast du jetzt China nachgekauft prozentual?
Ich habe einfach EM nachgekauft, also ja, mehr China drin, ja. Es wäre eigentlich mal die gute Gelegenheit gewesen, ich wollte ja mal Europa mit dazu mischen und ich wollte eigentlich mal einen EMX-China holen und selbst China dazu mischen.
Über den CSI 300 ETF sicherlich.
Genau, über den CSI 300, yeah, oh, no joke jetzt. Aber dann habe ich mir gedacht, oh, ist doch alles viel zu kompliziert, ich mache einfach weiter wie gehabt.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Also nicht zu kompliziert, aber einfach so, was soll's, weißt du, so am Ende weißt du ja eh nicht, was besser ist. Und im Endeffekt, ich bin ja ultra diversifiziert, das war nicht ultra ganz gekommen, aber ansatzweise. Und deswegen dachte ich mir, ob so oder so ultra diversifiziert, Hauptsache ultra, denke ich mir immer.
Das war damals beim Fußball auch schon so, ja.
Genau, darauf zieht's ab. So, ich wohne ja hier in Ost-Berlin und da ist ja hier Ultra-Union und so weiter.
Ah, Fußball, okay. Sorry, ich war jetzt, wie war es wieder CDU und sage, hey, im Osten ist es doch gar nicht so stark. Aber so, okay, der nehme ich.
Nee, weiter östlich du gehst in Berlin, desto blauer wird's. Berlin ist echt ein Farbenspiel der Politik. So, dann.
Für mich war blau immer die Farbe der CSU, deswegen finde ich das noch irritierender, wenn du das sagst, dass Berlin blau ist.
Ja, das andere Blau. Das neuere Blau, sagen wir mal so. Das alternative Blau. Sorry.
Ah, ja. Clever.
So, ich möchte jetzt mit dir über ein Thema sprechen, was sämtliche Rechtschreibprogramme als nicht existent anerkennen. Nämlich jedes Mal und wirklich ausnahmslos jedes Mal, und Markus hat es auch schon ein paar Mal auf unserer Webseite so gepublished, wenn wir über Aktienrente sprechen wollen, macht meine Autokorrektur und ich glaube auch alle anderen Autokorrekturen dieser Welt aus Aktienrente Aktienrendite. Weil sie einfach das Wort Aktien und Rente einfach zu diametral gegenübersteht, als dass man das in einem Wort miteinander verbinden könnte. So erkläre ich mir das zumindest. Deswegen habe ich hier aufgeschrieben, Thema Aktienrendite. Aber was damit natürlich gemeint ist, ist die neue Aktienrente vom Posterboy der Finanzwelt, Christian Lindner. Wir haben ein Reel dazu produziert, also ich nicht, sondern Markus. Ich habe es mir angeguckt. Das ist mein Informationslevel, was ich aktuell habe. Weißt du mehr über diese Aktienrente?
Ich habe leider das Reel nicht gesehen, aber nee, das ist ja im Wesentlichen das, ich meine, der hat sich ja mit Hubertus Heil groß vor die Presse gestellt und feiern lassen, dass sie das jetzt starten, was sie eigentlich schon hätten früher starten wollen, aber dann irgendwann jetzt an Wahlen sind, musst du halt langsam mal anfangen. Mhm. Ich hab ehrlich gesagt auch keinen Artikel dazu durchgelesen, außer was die Wirtschaftsweisen dazu gesagt haben, nämlich Martin Werding liest wohl bei mir auf Instagram mit, Nämlich, echt? Ja, er hat nämlich zum Spaß gesagt, also die Geldsumme reicht für eine Woche, das Paket ist viel zu wenig und das macht so eigentlich keinen Sinn. Und das finde ich sehr sympathisch, weil so ist es. Du brauchst ja Stand heute 2000 Milliarden in dem Scheißding. Und wie viel investieren sie jetzt? Ich habe die Zahl vergessen. Peanuts auf jeden
800 Fall. 800 irgendwas, meinte das Deutsche Aktieninstitut, glaube ich.
Brauchst ja, keine du. Ahnung.
Wie Ziel die sind 200 Milliarden, 200 Milliarden, ich war noch in meiner ETF-Ordermaske, 200 Milliarden in 2030.
Kennt das Problem mit den Milliarden, Millionen ist eh alles. Sind halt ein paar Nuller. Aber ja, ich habe das auch gelesen, dass das Deutsche Aktieninstitut, was ja eigentlich ein Lobbyverband für irgendwas ist, 800 Milliarden ausgerechnet hat. Was ich, ja, ich verstehe ehrlich gesagt, wie die auf ihre 800 Milliarden kommen. Ich war auch zu faul, mir das Pamphlet von denen durchzulesen. Aber die Rechnung ist ja simpel. Die kann ja jedes hat drei Satz. Die fucking Rente hat 100 Milliarden Loch im Moment, was du durch Steuern covern
pro
musst.
Jahr.
Pro fucking Jahr. Tendenz steigen. Das ist nur das Loch. Das sind nicht die Beiträge, die Renten, die gezahlt werden müssen. Das ist fucking Finanzierungsloch. So. Und wenn du sagst, 5% entnehme ich von der Aktienrente jedes Jahr, was finde ich schon relativ aggressiv ist, dann kommst du halt auf 2000 Milliarden.
Also, Mindset.
Keine Ahnung, wie die auf 800 Milliarden kommen, aber ich komme auf 2000.
True. Ja, aber ich glaube, was abgesichert werden soll, sind einfach nur in 2030 weitere Steigerungen der Beiträge sollen abgefedert werden. Also es soll gar nicht, also das, was du ansprichst, ist ja quasi die Querfinanzierung des Rentensystems durch die Steuer. Das soll, glaube ich, gar
bleiben.
Nicht.
Bleiben, ja.
Genau, das soll bleiben. Also da das ist, glaube ich, zu ambitioniert, als dass sich da einer sagen würde, das müsste mal aufhören.
Ja, du, also wenn ich da Influencern auf Instagram teilweise folge, die sagen, nee, es muss alles mit Aktien gemacht werden. Ich glaube, keiner hat jemals diese Rechnung angestellt, dass wenn du halt selbst für das Loch schon 2000 Milliarden brauchst, das glaubst du, wie viel brauchst du für die gesamten Rentenzahlungen? Also es geht halt einfach nicht. Aber ja, klar, guter Punkt. Wenn du so rechnest, wenn du sagst, die Zuwächse, die anstehen, das könnten dann wahrscheinlich die
800 Milliarden sein. Das soll einfach noch nicht mehr weiter steigen, ja. Also dass du nicht irgendwann 110% von deinem Bruttogehalt in die Rente einzahlen musst.
Ja, das wird aber kommen, glaube ich. Du musst halt Kinder kriegen. Du musst Kinder kriegen. Und da wieder der Aufruf an die Gesamtbevölkerung. Ich tu was für dieses Land. Die Bevölkerung da draußen, ihr alle, die zuhört, heute noch Kinder machen. Das ist die einzige
Lösung. Ja, aber zwei Stück reicht nicht, Holger, ne? Rein rechnerisch.
Also ja, 2,1 brauchst du das, okay?
Genau.
Ja, aber ich bin trotzdem besser als der Durchschnitt. Und das heißt, der Durchschnitt vielleicht, ja, der Durchschnitt vielleicht nicht, das war aber der Median.
Okay. Ja, stimmt. Frau von der Leyen zum Beispiel.
Die zieht den Durchschnitt hoch.
Okay, ja. Gut. Also Aktienrente weiterhin scheiße. Wie sieht's aus? Macht's der Kenfo jetzt? Managt der Kenfo das?
Ich glaube schon.
Ja, wir haben ja eine anonyme Zuschrift gekriegt. Also keine anonyme Zuschrift, aber von einem Finance-CEO, der uns geschrieben hat, hat gesagt, ihr habt ja hier immer schön über die Kenfo-Dame gelästert. Also du vor allem. Ich halte mich da mal fein raus. Also nicht über die Dame an sich, sondern über den Kenfo an sich.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich persönlich gegen Frau Mikus, ich kenne sie ja nicht, habe ich auch nichts, ich würde auch niemals jemanden persönlich angreifen, darum geht es mir nicht. Mir geht es einfach um die Anlagestrategie, die da dargestellt wird und die Tatsache, dass sie halt ihre Rendite von der Website nimmt. Das ist halt, finde ich, schon ein Armutszeugnis. Aber das hat nichts mit ihr persönlich zu tun.
Ja, wir haben ja gesagt, wir werden selbstverständlich nie ein Gespräch mit ihr kriegen, daraufhin wurde uns widersprochen, das heißt, vielleicht können wir wirklich mal ein Gespräch mit ihr in die Wege leiten.
Ich würde es ihr nicht raten, das wäre
dumm. Also, aber dafür müsste sie erstmal Finanzus und Marktgeflüster zusammenbringen, wir können ja als Finanzus mal anfragen.
Ja,
wir machen dann einfach so, wir haben so ein paar Fragen aus der Community und dann filmen wir dich einfach mit 4, 5 kritischen Fragen, so mal mit Cappy auf, mal mit Sonnenbrille, mal mit Schnurrbart und dann sagen wir hier, das ist Holger G. aus Baden-Württemberg und das hier ist H. G. Graf aus und so weiter.
Weißt du, an was mich das erinnert?
Nein.
Als sie damals dieses große Duell Laschet gegen Merz hatten bei der CDU, wer der neue Parteichef werden soll. Und dann haben sie ja gesagt, wir haben hier die große Live-Veranstaltung und es dürfen 3 zufällig ausgewählte CDU-Mitglieder noch eine Frage stellen. Und das nächste zufällig ausgewählte CDU-Mitglied, Jens Spahn. Herr Spahn, was ist Ihre Frage?
Ich möchte
keine Frage stellen, aber wählen Sie bitte alle Armin Laschet. Doch, yes way, ist genau so passiert. Das war so lächerlich. Genauso machen wir es dann.
Okay, na gut. Was soll's. So, nee, also Aktienrente läuft.
Aktienrente läuft. Die kommt auf jeden Fall jetzt. Alle Probleme sind gelöst. Was dagegen nett läuft und nett fliegt und nett fährt, ist die Bahn und die Lufthansa. Was sagst du dazu?
Keine Ahnung. Ich habe mich heute mal, ich wollte demnächst mal wieder Bahntickets buchen, aber ja, sonst habe ich, ja, weiß nicht, also es wird gestreikt und dies und das, aber ich verfolge das nicht mehr so. Dadurch, dass ich ja nicht mehr so viel reise, weil wir mit meiner Frau jetzt im selben Ort wohnen und ich nicht mehr zwischen Paris und Berlin pendeln muss, lassen mich solche Dinge mittlerweile ein bisschen mehr kalt, ja.
Mich auch.
Aber ja, ist kacke, sag mir.
Bin ja auch nicht davon beeinflusst. Ich möchte auch gar nicht jetzt diesen Streik als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt bezeichnen. Da käme ich zu wenig aus, beziehungsweise weiß nicht, wie das Leben so als Lokführer ist. Ich fand es bloß lustig, weil die hatten ja eine Schlichtung irgendwie am Laufen. Mhm. Es ist ja schon längere Zeit, dass sie nicht mehr jetzt gestreikt haben. Und dann hat ja der Herr Weselski, das ist dieser Typ, den jeder mittlerweile in Deutschland seit Jahren kennt, der auch krasse
Chef Aussagen. Chef von der Gewerkschaft.
Genau, von der GDL-Gewerkschaft, der auch krasse Aussagen in der Vergangenheit mal getätigt hat, die teilweise Menschen mit Behinderung beleidigt haben. Und
echt?
Ich glaube, ein Hitler-Vergleich war auch dabei.
Also no das way.
Ist, der ist echt krass gewesen in der Vergangenheit. Okay. Und dann, der hat auf jeden Fall irgendwie gesagt, wir streiken jetzt, weil die Bahn, die ist scheiße, die bietet uns keine Arbeitszeitreduzierung an, sondern nur um eine Stunde. Und dann hat irgendwie die haben die Schlichter, wer ist denn das? Das ist der Thomas de Maizière und der Daniel Günther, glaube ich, die beiden, haben dann das Protokoll veröffentlicht und dann stand halt drin, nee doch, also die Bahn hat das angeboten, was die GDL haben wollte. Ja. Daraufhin hat er dann gesagt, ja sorry, es war einfach ein Denkfehler bei ihm, sie streiken trotzdem. Und einen Tag später hat er gesagt, nee, es war doch kein Denkfehler, es war alles bewusst, dass er den Streik. Also ich finde es einfach was lustig.
Ja, der Typ ist ein bisschen durch. Also
ich weiß nicht,
ob der Bahn gefallen tut damit oder ja, ich find's krass, also ja, also das Recht auf Streiken ist schon eine feine Sache und so, aber da wird's halt komplett auf die Spitze getrieben, finde ich.
Hallo?
Also, keine Ahnung.
Ich würde auch gern streiken, ich habe kein Recht auf Streiken.
Durfte die Bahn denn vorher streiken, bevor sie privatisiert wurde?
Also, glaub nicht, ne? Meinst du die Mitarbeiter? Nö, klar, wenn die vorher alle Beamte waren, ich weiß nicht, ob das der Fall war, aber vermutlich schon, dann darfst du natürlich nicht streiken. Deswegen kriege ich auch, habe immer noch meinen Inflationsbonus noch nicht bekommen. Ärgerlich.
Oh, das ist ärgerlich. Du wolltest ihn doch verzocken in die nächste YOLO-Wette.
Ja,
da wartet der gesamte Podcast drauf.
Ich wollte auch Dollar-Yen-Short gehen, aber leider ist mir der Trade weggelaufen. Ich hatte ihn am Dienstagabend, wollte ich ihn vorstellen und machen. Dann konnte ich nicht, weil wir gerade ein paar administrative Probleme hier haben. Dann habe ich am Mittwochabend vorgestellt, wollten am Donnerstag machen und seitdem ist das Ding halt schon irgendwie 3% in meine Richtung gelaufen. Und da ich ja mit Hebel 80 unterwegs gewesen wäre, ärgerlich.
Na, hättest du mehr gemacht als in Bitcoin?
Nee. Bitcoin ist schon.
Was hältst du eigentlich davon, Bitcoin zu shorten bei 100.000? Also nahe an den 100.000?
Put, ja. Put könnte ich mir vorstellen zu kaufen, da ist die Wohler halt sehr groß, aber das Ding direktional zu shorten, so ein Asset, was halt ohne Probleme nochmal 100 hochgehen kann, würde ich mir nicht
trauen. 100 nicht mehr. 100, also 100% meinst du nicht?
Doch. Standard Charters, glaube ich, sagt irgendwie 200.000 ist Preisziel für Bitcoin.
In welchem Zeitraum?
Ich glaube, war das nicht sogar innerhalb von einem Jahr oder so? Und Katrin Holz sagt ja 1 Million.
In einem Jahr.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, sie gibt keine Zeiträume an. Sie raucht hauptsächlich irgendwelche Drogen und sagt dann solche Sachen.
Schön, zusammen mit Elon Musk. Gut, dann habe ich hier noch einen Screenshot. Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Den wollten wir vielleicht in Luxemburg diskutieren. Aber nachdem mein Rechenzentrum ausgefallen ist, ich leider nicht kommen konnte, musste es aufgeschoben werden. Aber was hältst du denn von der innovativen Möglichkeit, in Private Equity zu investieren, ab nur 10.000 Euro? Sponsored Artikel. Mittlerweile werde ich zugespammt mit Werbung von Liquid, die ja hier Private Equity Investments ermöglichen. Und diese Werbung sagt, werde jetzt, mache heute das exklusivste Investment, was du machen kannst, bla bla bla. Hast du das mal angeguckt? Soll man sowas machen? Soll ich 10.000 Euro in Liquid investieren oder?
Also ich finde es interessant, dass die dich zuspammen. Ich kriege immer Werbung für so ein Whisky-Investment und dann steht immer the only real liquid asset in the world. Das finde ich sympathisch. Nee, aber das kenne ich natürlich. Es gibt mehrere andere ähnliche Produkte. Das sind im Wesentlichen ja jetzt solche semi-liquiden Dachfonds, die anbieten. Und die können sie halt regulatorisch jetzt ab immer weniger Volumen anbieten. Du investierst in einen Dachfonds.
Hast du es mal regulatorisch? Hattest du was mit diesem
Ja, ich glaube schon. Ich bin jetzt ehrlich dazu negativ in der Regulatorik auch nicht drin. Ich glaube, das ging mit den 10.000 auch schon vor LTIF. Aber es ist auf jeden Fall, dürfte auch noch ein regulatorischer Grund sein, warum du nicht beliebig hohe Volumina anbieten kannst. Wobei, warte, es könnte sogar sein, dass Dachfonds sogar du darfst sogar Dach-Hedgefonds an Privatkunden vermarkten in Deutschland, ohne regulatorische Minima. Also weiß ich nicht genau, wie es hier strukturiert ist. Aber der Punkt ist, das sind so semi-liquide Fonds. Das ist ein Fonds, der hat ganz viel Cash für die Leute, die ein- und auszahlen wollen und investiert dann Teil in diese Private-Equity-Strukturen. Mhm. Das kann man machen. Du musst halt darauf vertrauen, dass der Manager die richtigen Private-Equity-Fonds bekommt und nicht die Drecksfonds. Und ich bin halt immer vorsichtig, wenn sowas an Privatkunden vermarktet wird, weil wer weiß, ob die richtigen bekommen. Vor allem finde ich die Werbung kritisch. Private Equity kennt man vermutlich eher aus Berichten über die Milliardäre dieser Welt. Eine exklusive Anlageklasse, reserviert für einen elitären Zirkel, die Renditen verspricht, von denen Privatanleger bisher nur träumen können. Also es bin ich halt nicht, wenn du dir... Wenn du
zu unterstreichen ist hier Versprechen.
Wenn du dir, genau, und wenn du dir mal so Dachfonds anschaust, diese semi-liquiden Dachfonds, gibt es teilweise schon seit 10 plus Jahren manche Strukturen. Mhm. Die sind per se nicht schlecht, aber wenn du dir anschaust, das Ding macht bisschen mehr von mir aus als der MSCI World, aber das hat einen impliziten Hebel mit drin, weil das natürlich sehr stark kreditfinanziert ist. Mhm. Wahrscheinlich kannst du argumentieren, dass diese Dachfonds risikogewichtet mit echtem Risiko, nicht diesen Funny-Zahlen, die rumschicken, nichts anders ist als ein Small-Cap-ETF. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die das im Wesentlichen zeigen.
Das ist komplett korreliert.
Mhm. Okay. Ja.
Verstehe. Dann wollte ich noch in einem Punkt widersprechen. Du hast irgendwo eine Reel gepostet bei Ökochecker.
Ökochecker. Das ist vom SWR.
Ah, okay, ja. Wo du gefragt wurdest, ich möchte ein Unternehmen boykottieren. Was mache ich am besten? Die Aktien nicht handeln oder die Produkte nicht kaufen? Wo du gesagt hast, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, wie ich dem Unternehmen am meisten schaden kann, also indem einfach die Aktie nicht mehr gehandelt wird, was ja so die Idee, also gewisse Akteure diese Aktie nicht mehr handeln, das ist ja die ESG-Idee, oder ob ich als Konsumenten größeren Einfluss habe. Du meintest so, es gibt keinen Nachweis dafür. Ich habe natürlich jetzt auch nicht nach Nachweisen gesucht, aber ich wollte es accounting-technisch beantworten.
Finde ich spannend.
Naja, es ist ja so, wenn du ein Produkt nicht kaufst und das Produkt boykottierst, hat das ja einen direkten Einfluss auf die P&L. Hm? Und die P&L ist ja irgendwo auch eine, vielleicht nicht immer direkt akkurate, aber eine Grundlage für eine Aktienbewertung. Das heißt, wenn du das Produkt boykottierst, hast du ja quasi einen doppelten Impact. Einmal schadest du dem Unternehmen, also über die P&L weniger Umsatz sozusagen, schlussendlich weniger Gewinn, und dann gleichzeitig indirekt, wenn man davon ausgeht, dass der Bewertungsmultiple gleich bleibt, auch dem Aktienkurs. Wohingegen, wenn du den Aktienkurs nicht handelst, kann es dem Unternehmen ja in erster Instanz erstmal egal sein, weil Aktienhandel findet ja nicht mit dem Unternehmen statt, sondern mit der anderen Aktionären, oder?
Aber wie boykottierst du jetzt zum Beispiel das Unternehmen ExxonMobil?
Indem ich BVG fahre und Fahrrad.
Ja, ich meine, das Problem ist, ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde
das Beispiel, was ja immer angebracht wird, ist ja Nestle, ne? Kauf nicht Nestle-Produkte. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ich denke halt, du kannst einen größeren Schaden, also erstens, wenn du da wirklich was erzeugen willst, musst du ja ganz viele Leute überzeugen, dass sie Nestle boykottieren. Mhm. Wenn du aber die Aktie treffen willst, reicht's aus, wenn du von mir aus ein paar große Pensionsfonds oder BlackRock als Asset Manager überzeugst. Mhm. Und deshalb in der Vergangenheit gab es ja in den USA Geo Group, CoreCivic, diese Gefängnisaktien, schöne Beispiele, wie tatsächlich wenige Aktivisten die Banken unter Druck setzen konnten, damit die nicht mehr Kredit finanzieren, und die Fonds, Pensionsfonds, unter Druck setzen konnten, damit die das sogar dewesten, also verkaufen. Mhm. Ich weiß nicht, Gefängnisse privat boykottieren ist, glaube ich, auch nicht so ganz leicht. Du kannst halt...
Ich gehe nicht ins Gefängnis.
Du gehst nicht ins Gefängnis. Clever, okay. Clever.
Ah, guter Punkt, ja. Also ich habe es jetzt mal auf ein reines Consumable gesehen, zu sagen, ich finde BMW scheiße, deswegen kaufe ich einen Mercedes.
Ich finde BMW scheiße. Sorry.
keine Präferenz. Und findest du nur Lambo gut, gell? Also sprich Volkswagen.
Ja, oder halt Mercedes als regionales Produkt wegen dem Klimawandel.
Genau. Der war gut. Und ja, gut, okay. Nee, ich fand's interessant, weil diese Boykott-Sache ist ja schon relativ, also ich habe auch mit diesem ESG-Gedanken so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, naja, nur weil ich jetzt eine MSCI World SRI kaufe, wo gewisse Werte nicht drin sind, ich sehe da immer noch nicht den direkten Zusammenhang, wie ich die Welt damit besser mache. Aber okay, das größte ESG-Produkt ist ja meiner Meinung nach, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich investiere in einen Fonds, der die größten Drecksschleudern dieser Welt kauft und gehe dort in den Aufsichtsrat, oder auf die Aktionärsversammlung und mache richtig Welle. Das wäre so das Most ESG-Investing überhaupt. Aber es ist leider irgendwie nicht anständig zu vermitteln oder so. Keine Ahnung.
Das ist zu komplex wahrscheinlich. Die Leute wollen keine Leute wollen einfache Antworten. Die wollen
ja, ich wissen, mit so
Aktienbewertung, die wollen wissen, jetzt kaufen, ja oder nein, Thomas?
Rein, wo rein? Habe ich dir von unserer Webseite worein.de erzählt?
Nein, aber hast
du das wirklich? Die gibt's noch nicht. Du brauchst jetzt gar nicht googeln, aber die gibt's noch nicht. Das war zur absoluten Hype-Phase in 2021. Da war es im Stream immer so der Fall gewesen, oder auch typische Reddit-Kommentare ist so, hey, wo rein? Also so, hey, ich komme ja in den Chat rein, und wo rein heute, wo rein investieren? Und Tommy bei uns im Team hatte mal die Idee gehabt, er wollte worein.de ins Leben rufen, wo du halt einfach auf nur einen Button hast und der spuckt dir eine Aktie raus. Punkt. Ja. That's it. Und darauf, um die Frage zu beantworten, wo du jetzt rein investieren sollst. Genau, das ist die simpelste Form des Investierens, ja.
Das Ding wird wahrscheinlich die meisten aktiven Fonds outperformen.
Möglich. Ja, muss dann irgendwie aus Dubai aus betrieben werden. Wobei, keine Ahnung, wie ist das, wenn du einen Zufallsgenerator dahinter liegen hast? Kann die BaFin das dann als Anlageempfehlung? Nö, ne? Ist einfach nur ein Spielzeug.
Ja, aber es richtet sich ja an eine breite Masse. Ja, wo rein? Du musst vielleicht wo rein umbenennen. Du nennst ja kein Preisziel und du sagst ja auch nicht kaufen. Das ist einfach ein Zufallsgenerator, der den Namen von der Aktie ausspuckt. Ja, mach's lieber aus Dubai, das ist einfacher. Mach's einfach, oder über Malta Passporting, das ist auch nicht schlecht.
Okay, gut. Das ist eine Geschäftsidee. Jetzt muss ich nachher mal kurz die Domain sichern, bevor der Podcast live geht. Nicht, dass die nachher schon weg ist. Vielleicht gibt's sie schon. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn in der Community jemand dieses kleine Tool baut, schreibt einfach nur einen kleinen Credit rein, Idee aus Marktgeflüster-Podcast, abonniert Marktgeflüster und ein kleiner Scheck von 30.000 Euro und wir sind glücklich. Also wir sind einfach Leute, oder,
Holger? Wir sind echt, das reicht dann halt für ein Wochenende mal im Club, aber von mir aus, das wäre es mal wert.
Ja. Nicht im Berghain, da muss man zu lange Schlange stehen, haben wir schon festgehalten.
Ja.
So, Holger, Marktzeugs darf nicht zu kurz kommen, außer du möchtest unbedingt noch über den TikTok-Ban vorher sprechen. Das hattest du ja mit ins Skript aufgenommen. Ansonsten dürfen wir den Marktnews nicht verpassen.
Nee, über TikTok-Ban brauchen wir, glaube ich, noch nicht sprechen. Der kommt vielleicht in den USA noch, was ein bisschen awkward ist, weil USA hat ja TikTok schon auf allen Regierungsgeräten verboten. Trotzdem hat Herr Biden vor ein paar Wochen seinen TikTok-Account aufgemacht.
Ja gut, es wird wohl nicht er sein. Ne?
Nee, als ein Wahlkampfteam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er TikTok bedient. Während witzigerweise beim Trump kann ich mir tatsächlich vorstellen, wie der wirklich auf dem Handy sitzt und seine Tweets früher abgeschickt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Marktzeug. Erstmal, Thomas, wir dürfen uns freuen. Stock 600 hat zum ersten Mal die 500 Punkte überschritten. Findest du es geil?
Okay. Ja, das ist Stock 600 ist was? American Midcap, gell?
Nee, ist der europäische S&P 500.
Ach ja, stimmt. Finde ich gut.
Ich finde es lustig, weil es interessiert einfach keine Sau.
Ja. Also, hättest du mir gesagt, Stock 600 hat zum ersten Mal die 50.000-Punkte-Marke überschritten, hätte ich auch gesagt, geil.
Wir sollten über den...
Ich weiß nämlich nicht, wo der Stand ist, aber okay.
Jetzt über 500. Aber wir sollten das Ding reskalieren, einfach mal 100 nehmen, dass es hohe Werte erreicht, damit es auch höher steht als das scheiß S&P.
Ja. Bin ich d'accord, ja. Nur darum geht es im Endeffekt. Wo steht der DAX? 16.000 oder so?
Jetzt wird es peinlich. Ich glaube sogar 18. Ich habe aber keine Ahnung, weil DAX...
Ja, guck mal, aber Größenordnung stimmt, oder?
16 und 18.
Ja, dann wurde ich mal gefragt, eine Prognose für den DAX für das nächste Jahr abgeben zu müssen. Ich habe gesagt, höchstwahrscheinlich wird der Wert unter oder über dem aktuellen Stand liegen.
Dann war es flat in dem Jahr und...
Genau, auf den Punkt genommen. 17.800... 38, genau.
50 sehe ich, aber ist es All-Time-High? Ist All-Time-High.
50 am Ende, okay. Da haben wir nicht dieselbe Informationsquelle, aber okay. Was soll's. Gut, okay, also S&P, Haken dran, dann was gibt's noch?
Dann Super Tuesday hat man am Dienstag. Auch wenn der alles andere als super war, weil er langweilig war. Das ist normalerweise der Tag in den USA, wo ein Großteil der Bundesstaaten ihre Vorwahlen abhält. Aber Joe Biden hat gewonnen bei den Demokraten und Herr Trump hat gewonnen bei den Republikanern. Die letzten beiden verbliebenen Gegenkandidaten, Frau Haley bei Herrn Trump und Dean Phillips bei den Demokraten, der übrigens von Dings sehr gepusht worden ist, von Bill Ackman, der schon oft in dem Podcast Thema war. Beide raus. Dementsprechend ist jetzt eigentlich klar, wer die Kandidaten werden. Herr Trump darf es auch. Da hat das Verfassungsgericht einstimmig interessanterweise, also sowohl die Richter, die von den Republikanern als auch von Demokraten ernannt worden sind, haben gesagt, diese Versuche, ihn vom Wahlzettel zu schmeißen, die sind alle verfassungswidrig und er darf gewählt werden. Dann war der Herr Paul vorm Kongress gestern und vorgestern, erst vom Repräsentantenhaus, dann vom Senat, und sagte: "We are waiting to become more confident that inflation is moving sustainably at 2%. When we do get that confidence, and we are not far from it, it will be appropriate to begin to dial back the level of restriction." Also jetzt 75%, sagt der Markt, im Juni die erste Zinssenkung.
Hat mich enttäuscht, höre ich nicht mehr drauf. Es hieß ja 80%.
Er lügt immer nur. März. Ja, genau. Der Markt lügt immer.
Ich glaub ihm nicht mehr.
Es wäre schon geil, wenn es gar keine Zinssenkung gibt und dann im Dezember noch eine Erhöhung, weil Inflation wiederkommt. Naja, und die Frau Wächter, die war gestern bei der EZB am Start. Das war der EZB-Entscheid, auch wenn er eigentlich langweilig ist. Und die sagt: We clearly need more evidence, more detail. We know that this data will come in the next few months. We will know a little more in April, but we will know a lot more in June." Also, wink mit dem Zaunpfahl, im Juni ist dann da die Zinssenkung am Start. Das passt auch, weil die EZB hat gleichzeitig ihre Inflationsforecasts noch runtergenommen. Sie sieht jetzt Ende 2025 die Headline-Inflation bei 2% und im Jahr 26 deutlich unter 2%. Und auch die Kerninflation sieht sie knapp über, ganz leicht über 2% Ende nächsten Jahres. Dementsprechend kann man jetzt die Zinsen senken, weil wir wissen ja per Grundgesetz, Zinsen müssen immer fallen. Denn Zinsen dürfen nicht konstant bleiben.
Ja, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn die Zinsen jetzt mal auf einem höheren Niveau bleiben, weil wir fangen jetzt uns auch schon an, dran zu gewöhnen. Also der Immobilienmarkt dreht wieder richtig, zieht langsam ein bisschen an, habe ich das Gefühl.
Wobei die langfristigen Zinsen ja auch
wieder richtig runtergekommen sind. Auf jeden Fall habe ich hier wieder einen Brief in meiner Inbox gehabt von irgendeinem Makler, der mir ein Townhouse anbieten wollte.
Ich schmeiße dir das einfach ein.
Ja, ist krass, oder? Also auch ohne, also nicht ich persönlich eingeschrieben, sondern die gehen halt einfach durchs Viertel und schmeißen diese Dinger an. Hey, willst du ein Townhouse kaufen?
Da musst du aber in einem reichen Viertel wohnen. Bei mir sind immer bloß diese Zettel am Auto. Hey, ich würde dein Auto kaufen wollen.
Ich habe kein Auto. An mein Fahrrad hat es noch keiner dran geklemmt. Also das war jetzt mal meine unrepräsentative Stichprobe. Dass der Immobilienmarkt zieht wieder an, ja.
Ja, und ansonsten bullish, die New York Community Bank finde ich auch einen heißen Kandidaten für einen Clown der Woche. Über die haben wir ja schon häufiger gesprochen. Die ist am Dienstag.
Die soll ja pleite gehen, was wäre gut.
Ja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist scheiße, nicht mehr. Die ist genau, du hast recht, wäre gut, war bullish. Aber die ist am Dienstag um 45% gefallen, weil irgendwie Angst um eine Kapitalerhöhung um sich ging. Dann wurde sie vom Handel ausgesetzt. Und dann hieß es, ja, es kommt die Rettung. Und zwar, wer taucht wieder auf? Mr. Lego Batman, Steven Mnuchin, der ehemalige US-Finanzminister, auch eine richtig, richtig coole Frau hat. Mir fällt bloß nicht mehr ein, die hat irgendwas gemacht, als er noch im Amt war. Ich glaube, sie hat aus dem Flugzeug raus. Was ist
denn Lego Batman? Warum Lego?
Der Film, Lego Batman.
Ah.
Also der Steven Mnuchin war Ex-Goldman-Pater und hat dann Filme gemacht. Und ich glaube, den Lego Batman-Film und irgendeinen Avengers-Film auch.
Okay, okay. Dann gemacht heißt er finanziert.
Ja, oder er war da irgendwie der Produzent oder so. Er wird jetzt nicht am Set gewesen sein, aber.
Okay, und er hat keine Lego-Dings verschoben. Okay. Der rettet, okay. Ich hätte jetzt auf Morgan Stanley gewettet.
Oder JP Morgan, oder?
Das ist JP Morgan, genau. Er auf JP Morgan, ja.
Ja, Morgan Stanley hat immer so viel Geld, die haben das alles verloren jetzt wegen dieser Free-Trade-Aktion.
Da müssen wir auch noch ein Update machen.
Er und ein Gremium an Leute retten die Bank. Darauf ist sie vom Low direkt 150% hoch und hat plus 7% an dem Tag geschlossen. Würde sagen, das ist eine Volatilität, die kennst du halt nicht mal von so einem Shitcoin.
Ja. Und warum ist es jetzt Bad News? Weil eigentlich wollten wir, dass eine Bank pleite geht, damit die Zinsen nicht weiter steigen oder im besten Fall sogar gesenkt werden, um eine systemische Panik zu verhindern. So, jetzt wurde die gerettet. Dass sie gerettet wurde, war scheiße. Okay,
verstehe. Genau. Also wir wollen ja eigentlich eine nächste Bankenkrise haben, wenn jetzt auch die Reverse Repo Facility von der Fed auf Null läuft und dann soll die Fed einfach das Bedürfnis verspüren für das andere Ding, der BTFP, der Bank Term Funding Program, davon vielleicht doch noch ein Folgeprogramm oder dergleichen zu bauen. Also wir wollen einfach vereinfacht gesprochen, wir wollen einen Gelddrucker haben, weil das ist gut für Aktien. Und wenn Banken gerettet werden und Banken nicht pleite gehen, dann ist scheiße. Genau, für Bitcoin genauso. Genau, absolut.
Money Printer good for Bitcoin. Ja, okay. Ich meine, wir hatten ja sehr bullische Prognosen zu Anfang des Jahres, von daher spielt uns ja gerade alles in die Karten.
Ja, und die witzige ist übrigens, alle Banken nehmen gerade ihre Prognosen hoch, weil die Bankprognosen sind jetzt erreicht worden im S&P und dann musst du ja die Prognose hochnehmen, weil du kannst ja unmöglich einen Flat-Markt oder einen Down-Markt forecasten.
Hm. Ja, true. Sonst verkaufst du im Equity-Sales nicht mehr so viel. Und im grauen Kapitalmarkt.
Vor allem im grauen Kapitalmarkt.
Okay, sag mir, wer der Clown der Woche ist.
Ich weiß das schon. Nee, aber ich finde die New York Community Bank irgendwie nicht schlecht.
Ja, dann boah, fand warum? Ich, ja, come on, also wenn ich als Manager kurz vor der Pleite stehe und dann mit 7% plus aus dem Handelstag rausgehe, an dem ich eigentlich announce, dass ich pleite gehen könnte oder dass meine Kapitalerhöhung auf der Kippe steht, würde ich das eher als Winner der Woche, oder?
Ich meinte auch nicht das Management, sondern einfach die Aktie. Also ich finde das halt lustig. Aber ist vielleicht auch nicht so überzeugend. Ja, ansonsten fiel mir nur der Herr Macron ein, der aus seinem Atombunker sagt, die Leute sollen doch nicht so feige sein. Und was ich ja am geilsten fand, aber das hat sich leider wieder als falsch rausgestellt. Vielleicht hast du das mitbekommen, es gab ja die Abhöraffäre bei der Bundeswehr.
Ja, habe ich mitgekriegt, ja.
Und da war kurzzeitig das Gerücht, dass die abgehört wurden, weil einfach sich so ein russischer Agent eingewählt hat in den Call und so als graue Telefonnummer mit angezeigt worden ist. Das hätte ich dann geil gefunden. Aber so war es angeblich jetzt doch nicht.
Nee, es war irgendein Offizier hat aus Singapur angerufen. Und,
aus seinem Hotel,
genau. Die haben WebEx benutzt aus dem Hotel und so weiter, ja.
Dann, ich find, wenn das die Top, der Verteidigungsminister hat ja gesagt, er entlässt seine Top-Leute wegen sowas nicht. Wenn das die Top-Leute sind, die aus dem Hotel in Singapur über eine unsichere Leitung so Informationen durchgeben, krass, ne? Dann, ja. Hast du den Call angehört?
Nee.
Ich habe mal bloß das Skript durchgelesen und es ist schon, ich fand es krass, wie die teilweise reden. Die machen dann so Witze, dass so eine Bombe auf den Kindergarten fällt. Das fand ich irgendwie nicht so
lustig. No way.
Ja, und dann haben sie, das Krasseste, was sie gesagt haben, das fand ich ganz interessant. Sie haben ja gesagt, ja, das mit dem Bodentrupp und so passt schon, weil die Amis sind ja eh schon vor Ort. Die sind ja alle, es sind ganz viele Leute, die amerikanischen Akzent sprechen und in Zivil da rumspringen. Ja. Also, dass du halt solche Informationen, die ja durchaus brisant sind, in deinem Hotel in Singapur, wahrscheinlich noch in der Lobby so reingröllst.
Ja, stimmt.
Respekt.
Another Mojito, please.
Genau. Aber was, glaube ich, alle Leute ignoriert haben, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, das kann ja spieltheoretisch sein. Vielleicht
ich wollte gerade sagen, es kann ja genau gewollt sein.
So vielleicht wollten wir die behaupten abgehört
jetzt. Werden. Genau. Ja, vielleicht ist das Scholz' Antwort auf Macrons Bodentruppen. Dass er sagt, ja, die Amis sind ja schon lange vor Ort und das wissen unsere Generäle. Also ihr kommt zu spät zur Party.
Aber die Frage ist jetzt, die mich jetzt den ganzen, seitdem ich das alles verfolgt, die mich da umtreibt, Thomas, vielleicht kannst du mir sie beantworten. Long Rheinmetall, ja oder nein?
Oh, du, da muss ich einfach mal auf worein.de nachfragen. Das ist auch so eine Idee, da könnten wir noch so eine Filteroption reinbauen, dass du eine Industrie pickst. Oder du machst erst Gambles und Industrie und dann innerhalb der Industrie, ja, passt.
Eine Frage, zwei Antworten.
Sehr gut, dann darf ich dich noch mit einer Userfrage torturen, die wir reingekriegt haben, die Markus mir frecherweise rübergespielt hat und meinte, hier, das wäre was für Marktgeflüster. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber egal. Die Frage war zu einem Covered Call ETF von Global X, beziehungsweise um genau zu sein, zwei Stück sogar. Ich lese mal kurz die Frage vor. Ich gehe in 10 Jahren in Rente. Ich fange jetzt an zu sparen, bin bei 30.000, habe eine anfängliche Sparrate von 1.000 Euro, sehr wahrscheinlich, und höre in 10 Jahren mit etwa 2,2K Sparrate auf. Das ist gut prognostiziert. Mein Ziel ist es, sind bestenfalls 300 bis 400k angespart zu haben. Mein Haus verkaufe ich dann für etwa 500k, konservativ geplant, Angeber. Der Plan ist es, in 10 Jahren mit angelegten 700 bis 800.000 von Dividenden zu leben. Genau. Und dann soll das Geld folgendermaßen angelegt werden. 25% in ein Global X Nasdaq 100 Covered Call. Also ein Nasdaq ETF, Covered Call, muss man mal gleich erklären, was das ist. Dasselbe Spielchen auf den S&P 500 und dann noch zwei belanglose Dividenden-ETFs. Was ist das? Achso, genau. Und dann, lustigerweise, also das ist jetzt so das Vorgeplänkel, da kommen ein bisschen mehr. Und dann, dann die Frage, die fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil es wirkt schon so festgesetzt, die Idee. Es wäre schön, wenn ihr mal Covered Call ETFs erklärt mit Risiken und Vorzüge und was auch immer. Sprich, ich habe mir da ein Portfolio zusammengestellt. Erklär mir mal bitte, was mein Portfolio ist.
Ich würde jetzt mal unterstellen, so hat die Person das wahrscheinlich nicht gemeint, aber
Ich weiß. Wer eine Frage submittet für den Marktgeflüster-Podcast und nicht damit rechnet, auf die Schippe genommen zu werden, ist hier im falschen Film.
Das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Ich hatte es gerade mal überschlagen. Ich finde das sehr, sehr aggressiv. In 10 Jahren willst du mit einer Sparrate, die bei 1.000 anfängt und dann bei 2.200 ja. endet, 300 bis 400.000 machen. Ich habe gerade geguckt, wenn du direkt mit 2.200 startest, da kommst du knapp über 300 raus. Also, vielleicht, gut, keine Ahnung, welche Renditeannahme dahinter steckt, aber ich würde wahrscheinlich geistig ein bisschen weniger rechnen.
Ja, zwar mal 10 Jahre jetzt auch nicht krass lang ist, ne? Aber okay.
Ja, da kann halt der Zinseszinseffekt, den Albert Einstein erfunden hat, noch nicht so durchschlagen. Ja, aber gut, wenn du in 10 Jahren in Rente gehst, dann kannst du halt auch nicht anders. Also ist halt gegeben. Also diese Covered Call ETFs, ich dachte ehrlich gesagt, die hätten
auch schon Mentalität. Also ich finde, du kannst doch mal ruhig 10 Jahre länger hustlen. Klammer zu.
Das ist nicht so ohne weiteres möglich als Beamter.
Als Finfluencer. Wenn du in Rente bist, erwarte ich von dir, dass du Vollzeit-Finfluencer wirst.
Ich bin ja dann finanziell frei und dann kann ich ja 80 Stunden die Woche auf Instagram arbeiten. Um allen Leuten erzählen, wie reich ich bin und finanziell
frei. Wie einfach das mit dem passiven Einkommen funktioniert.
Nee, also das Problem an diesen ETFs ist, die schütten viel aus. Die haben normalerweise 10% oder mehr Ausschüttungsrendite. Ja. Schütten auch monatlich aus, glaube ich. Also ich kenne die beiden jetzt nicht auswendig, aber ich kenne ein paar von diesen Dingern. Ich glaube, die schütten monatlich aus. Das Problem ist aber, die performen halt schlechter als der Nasdaq und als der S&P 500. Die haben etwa die gleiche Volatilität, aber performen Total Return, also mit reinvestierter Dividende, performen sie schlechter. Dementsprechend verstehe ich den Sinn des Ganzen nicht so ganz. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch einfach deinen normalen Nasdaq und S&P ETF haben und dann halt entsprechend auscashen die ganze Zeit.
Aber was ist dieses Covered Calls-Ding? Das verstehe ich nicht. Also ist es diese Strategie schon wieder, Calls, also Optionen zu schreiben, die way out of the money sind und damit Prämien abzukassieren?
Genau, jetzt nicht mega out of the money, aber keine Ahnung, wie es die beiden jetzt machen, müsste man sich mal im Detail anschauen. Sollte man auch tun, bevor man da investiert. Aber jetzt spontan diese Frage. Keine Ahnung, ich würde halt dann, verkaufst halt immer einen 3 Monats Call, der Strike 105% vom Spot grad hat oder so. Also wenn quasi der Aktienmarkt sehr stark steigt, dann profitierst du nicht. Dafür hast du in der Seitwärtsphase hast ein bisschen mehr Rendite als der Aktienmarkt und in der fallenden Phase hast du auch einen Ticken mehr Rendite als der Aktienmarkt. Das ist so die Idee. Okay. Aber das Problem ist halt, der Markt steigt ja immer, steht im Grundgesetz drin, also fährst du damit eigentlich schlechter. In einem Seitwärtsmarkt wirst du mit den Dingern besser fahren. Das ist richtig. Im Seitwärtsmarkt kannst du da Rendite generieren.
Das, was ich sagen muss, es ist ein ziemlich kleiner ETF. 70 Millionen Fondsvolumen. Ist sehr klein. Gut, kann dann sein, dass es nur ein kleiner Ableger ist von der.
Guckst du den Deutschen an oder den europäischen?
Ja. Deutscher, ja. Also IE, die irische Variante.
Die gibt es schon länger, diese ETFs. Die gibt es aber erst seit kurzem für uns Pöbel in der EU auch zu kaufen.
Seit 22. Ja. Mhm. Okay, jetzt gucke ich gerade mal über dieses Ausschüttungsding, wo du darüber gesprochen hast.
Wo guckst du denn danach, Thomas?
Du, das kann ich dir nicht sagen, das ist geheim. monatlich schütte aus, ja. Habe ich bei uns in der ETF-Suche gesehen, ja. Ist auch sehr zuverlässig. Ich habe ja tatsächlich auch mir so ein Mini-Dividendenportfolio angelegt, habe ich erzählt. Und da habe ich mir auch irgend so ein Global X-Ding reingelegt. Und der performt richtig scheiße. Schüttet regelmäßig aus. Das heißt, im Endeffekt weiß ich gar nicht, warum sich Menschen Gedanken darüber machen, über Auszahlpläne und Endsparphasen. Kannst ja einfach so ein Produkt kaufen, was eine höhere Ausschüttungsrendite hat als eine Rendite insgesamt. Und das ist ja quasi wie Entsparen.
Stimmt, genau, der entspart auf null irgendwann. Good point. Also ich finde die Dinger jetzt per se nicht kacke in dem Sinne, aber ich sehe den Mehrwert ehrlich gesagt nicht so stark gegeben, weil die auf der Downside jetzt gar nicht so extrem abgepuffert haben. Das wäre so ein Grund, warum du das kaufst, damit du auf der Downside oder im Seitwärtsmarkt auch noch was verdienst, aber.
Genau, also tatsächlich in der Rentenaufbauphase würde ich sowas nicht machen, aber später in der Rentenphase, wenn du meinst, dass du damit ein bisschen was puffern kannst, dann schon, also ja, warum nicht?
Aber dann kommt wieder das Argument, er baut ja nur 10 Jahre hier auf oder sie. Und du musst halt Steuern zahlen, wenn du umschichtest. Wenn ich jetzt alles in MSCI World stecke und 30 Jahre aufbaue und dann verkaufe ich das Ding, dann wird teuer.
Ja, einfach multiple Depots aufmachen und dann kannst du dieses FIFO-Prinzip umgehen. Hatte man.
Ja, da gibt es tausende von Depotüberträgen, gell?
Genau, also was du machen kannst, ist, du sparst denselben ETF zweimal und verkaufst dann den jüngst besparten zuerst. Dann hast du noch quasi diese alten Anteile bleiben dann länger von der Steuer befreit, also nicht befreit, aber ja, löst du die Steuer später auf. Oder eine Alternative ist, du überträgst Depots, genau. Ich glaube, es müssen immer die ältesten Anteile zuerst übertragen werden. Oder du machst von vornherein mehrere Depots. Und mittlerweile gibt es Broker, die daran arbeiten, Multi-Depot. Also, dass du quasi ein Depot eröffnest und es gibt zig Sub-Accounts, so wie du es ja schon von den Pockets bei den Girokonten kennst, um für dich zu budgetieren. Markus ist da ein großer Fan von. Der hat mir mal seinen Copilot-Sync gezeigt. Das sind so 75 unterschiedliche Unterkonten, die er hat. Also, so viel haben wir jetzt Firma nicht mal. Ich glaube, so Unterkonto, morgendliche Brezel, Nachmittagsbrezel, nein, keine Ahnung, Scherz beiseite. Und naja, jedenfalls kommt das jetzt scheinbar, also Smart Broker hat es scheinbar oder soll kommen?
Hat schon. Es schon. Okay, ich kann da Unterdepots erstellen, ja.
Okay, gut, ich wollte jetzt keine Product Roadmap leaken, aber okay, scheinbar haben die es schon. Dann habe ich mir gedacht, okay, was soll das? Also außer, dass ich jetzt Geld für meine Kinder, Family und so weiter, Urlaub und so weiter. Aber tatsächlich, die Logik dahinter ist vor allem die steuerliche Natur. Und das wiederum ist ja schon eine coole Sache.
Ja, oder du besparst halt einfach einen anderen ETF, kann man ja auch machen.
Genau.
Also, dass du sagst, wenn der eine zu groß geworden ist, fange ich an, einen anderen zu besparen. Ich glaube, unser gemeinsames Kind macht es. Wir haben nämlich
unser beiden gemeinsames Kind.
Es gibt einen Klon von uns. Wir beide zusammengeschmissen. Habe ich zufällig entdeckt. Christian Delacore auf YouTube.
Okay, kenne ich.
Das ist ein Beamter in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, bin ich. Und er investiert ausschließlich in ETFs. Und er macht einmal
70-30 nur, oder?
Ja, er macht diese Andreas Beck-Allokation mit dieser teils BIP-gewichteten Ding.
Ja, und er ist sehr wahrscheinlich Franzosen, weil Delacore ist französisch.
Das könnte auch sein, ja. Er kommt aus dem Saarland, glaube ich.
Ah, echt?
Ja, beste Mann. Er macht einmal im Monat ein Video, das dauert immer bloß 10 Minuten und da zeigt einmal bloß seine ETFs, die er gekauft hat. Und ich finde den mega sympathisch. Also ich höre dem einfach gern zu. Und ich dachte mir, das ist doch eine Kombination aus uns beiden. Er investiert so wie du, er ist Franzose und er ist wenigstens Beamter. Das heißt, ich habe auch was beizusteuern.
Ja, warte mal, er hat so ein ziemlich fettes Portfolio, 1,3 Millionen. Als Beamter? Ne, 1,1 Millionen sehe ich hier gerade.
Ja, ich glaube 1,1
wäre das. Das ist eine Hochrechnung. 1,1 Millionen.
Nee, es hat er im Moment.
Krass, aber da war er nicht nur immer Beamter gewesen, oder?
Doch, der war nur Beamter. Aber der investiert, glaube ich, seit unendlich und hat auch relativ früh mal irgendwann zwei Immobilien gekauft, von denen er, glaube ich, dann eine verkauft hat. Aber vor ein paar Jahren.
Das neunte Weltwunder von Albert Einstein, einfach den Einstiegszeitpunkt aufs Unendliche nach hinten schieben. Das ist natürlich auch
gut. Ist auch gut, stimmt. Das ist auch gut.
Okay, er hat einen Manko, muss ich dazu sagen. Er nutzt Portfolio Performance und nicht den Finanzos Copilot, aber das kann man ja noch Das kann man vielleicht noch beheben, genau. Er ist er hat hier einen Auszug aus der Comdirect gepostet, aber alles geblurrt. Aber das sind nur die typischen Dinger. Wie oft haben wir schon Sachen geleakt, wo wir dann nachträglich auf dem YouTube-Ding noch blurren mussten und so weiter.
Echt?
Ja, voll.
Wenn du was vergisst, wahrscheinlich, oder?
Ja, einmal war Arnos Telefonnummer drin in einer Broker-Review und aber ist irgendwie nicht rausgekommen, interessanterweise. Wir haben 5 Mails gekriegt von Leuten, hey, da bei Timestamps so und so sieht man die Telefonnummer. Und bei YouTube kannst du ja nachträglich Sachen blurren. Und ja.
Was mich zum letzten Frage an dich bringt.
Ja, bitte.
Wo Distrack?
Tja, Holger, die Frage gebe ich gerne zurück. Du musst den finden.
Ich habe das Ganze ausgegliedert an Lisa O. Aber sie hat bisher noch nicht delivern können.
Schade. Ja, ich glaube, es wird hart, den zu finden. Ich glaube, Arno versteckt ihn. Versteckt ihn ziemlich intensiv. Das ist ein Firmenrisiko. Gut, Olga, wir haben die Woche geschafft. Vielen Dank für diese bereichernde Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass wir auch nächste Woche wieder zusammen aufnehmen werden und du dich nicht schon lange nach Dubai abgesetzt hast. Weil die 400 Dogecoin, die du mir schuldest, schon ein paar Millionen wert geworden sind und du dir denkst, dass es besser ist, Landesflucht zu begehen, als deine Schulden zu begleichen.
Das ist tatsächlich nicht ganz unrealistisch, weil ich werde langsam immer nervöser. Aber vielleicht schaffe ich es ja bis nächste Woche, das auszugleichen. Dann vielen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit für mich mal wieder genommen hast. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Ciao.